Dilla was a rebel, you know what I'm saying? Sportphysio Talk, der Podcast mit Themen aus der Welt der Sportphysiotherapie. Mit eurem Host, Sportphysiotherapeut Chris Schantl. Ja, ein herzliches Hallo zur heutigen Folge des Sportphysio Talk Podcast. Das heutige Thema, die Halswirbelsäule im Sport. Halswirbelsäule immer noch so ein Thema, wo vielleicht viele ein bisschen sagen, ist nicht so meins, da träume ich nicht so hingreifen. Ich möchte es heute mit einem Experten auf dem Gebiet besprechen, dem Peter Wese von Orthosport, einer Praxis in Wien, beziehungsweise mit mehreren Praxisstandorten, der unter anderem auch die Vienna Vikings betreut und da immer wieder auch Halswirbelsäulenpatienten bei sich hat, mit denen er zusammenarbeitet. Und deshalb fand ich, ist der Peter ein richtig guter Gesprächspartner für das Thema, weil er auch noch andere Sportarten betreut, von Radfahrern bis hin zu Kraftsportlern, die auch immer wieder mit Nackenschmerzen zu tun haben. Das Ganze ist auf zwei Teile aufgeteilt. Im Teil 1 geht es viel um die Erklärung, die Anatomie vielleicht, um Befundung und Diagnostik. Und im Teil 2 geht es dann eher so um die Therapieansätze, Return to Sport und was sind so die wichtigsten Take-Home-Messages von dem Ganzen. Das heißt, ich wünsche euch heute viel Spaß mit Teil 1, Halswirbelsäule im Sport. Ja, hallo Peter. Danke für deine Zeit. Wir hatten kurz am Start ein paar kleine technische Probleme, aber jetzt ist alles da für die heutige Folge. Wie gesagt, danke fürs Kommen. Für die Zuhörer und Zuhörerinnen ganz kurz einmal, wer bist du, was machst du und warum bist du heute da sozusagen?
Ja, hallo Chris. Freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Peter Wese und bin der Leiter von Orthosport Physio und gemeinsam mit Fabian Michalczyk betreuen wir auch die Vienna Vikings und bei den, gerade beim Football, wie wir wissen, wenn da so zwei Kolosse aufeinander prallen, kann es natürlich auch immer wieder zu kleinen Halswirbelsäulenproblematiken kommen, wodurch ich mich mit dem sehr intensiv auseinandersetzen durfte, bislang schon.
Genau, Thema Halswirbelsäule im Sport ist so der heutige, das heutige Thema. Wie du sagst, oft Grund bei Sportarten, gerade im American Football, Rugby, Eishockey sind das alles so Themen, wo die Halswirbelsäule einfach auch oft dabei ist. Natürlich gibt es jetzt auch aber andere Sportarten, wo jetzt, ich sage jetzt einmal, die Halswirbelsäule vielleicht nicht immer auch eine traumatische Verletzung haben muss, sondern vielleicht auch aufgrund von einer Überbelastung, Radfahren, denke ich da, weil mich das selber auch oft betrifft, wenn man da eine lange Tour hat sozusagen und dann zieht es einfach irgendwann einmal oder kann sich danach nicht mehr den Kopf nicht mehr so gut bewegen. Das heißt, hast du sonst noch irgendwie Erfahrungen mit Sportarten, wo das häufiger vorkommt oder?
Ja, absolut. Also du hast schon Radfahren angesprochen. Also es geht natürlich viel um diese gekoppelten Bewegungen aus der Extension heraus mit Rotationskomponenten dabei. Und das ist beim Radfahren natürlich klar, wenn man jetzt immer im tiefen Stütz ist und ständig nach links schaut, ob kein Auto kommt, dann kann es dazu zu Überlastungserscheinungen kommen. Aber auch im Klettern zum Beispiel oder im Krafttraining. Auch immer wieder. Hängt natürlich immer dann viel von der Form ab, wie es gemacht wird. Aber ja, das kennen wir, glaube ich, alle, dass man einen Deadlift oder einen Squat mit überstreckter HWS macht, um sich im Spiegel schön betrachten zu können.
Genau, ja. Das ist wirklich schön gut formuliert. Ich sage da auch immer, schaut euch im Boden an und nicht den Spiegel. Das sind alles so Themen. Und auf das wollen wir heute sozusagen auch ein bisschen eingehen, damit wir da quasi, wie gesagt, die HWS, es gibt traumatische Verletzungen, wo es vielleicht auch wirklich zu einer Verletzung kommt von knöchernen Strukturen, möglicherweise auch einer Bandscheibenbeteiligung. Aber es gibt eben auch diese klassischen Nackenschmerzen, die man dann halt auch oft kennt, die aber vielleicht auch daraus resultieren, weil man in irgendeinem Wirbelsegment vielleicht nicht so eine gute Beweglichkeit hat und deshalb die Muskulatur das dann vielleicht auch ein bisschen mehr ausgleichen muss sozusagen. Wenn man jetzt einmal so das Thema hernehmen. Ich meine, Gründe dafür haben wir eh quasi schon so ein bisschen besprochen. Das sind halt so typische traumatische, wo man einfach zusammenkracht, wo einfach zwei, wo viel Kräfte aufeinander wirken, plus diese ganzen Überlastungserscheinungen bei Kraftsportlern und so weiter. Von der Anatomie her, von der Halswirbelsäule, warum glaubst du, ist die auch ein bisschen prädestiniert, dass sie vielleicht da auch sehr viel auch diese Überbelastungserscheinungen hat, aber dann eben auch diese traumatischen Verletzungen, weil, wie gesagt, die wenigsten oder viele trainieren, Beispiel jetzt die Beinachse und den Quadrizeps und die Hamstrings, damit es einfach zu weniger Knieverletzungen vielleicht kommt. Aber man sieht die wenigsten irgendwie auch trainieren bewusst, die einfach in einer Sportart sind, die dafür gefährdet ist, dass sie dann auch wirklich so den Nacken mittrainieren oder speziell den Nacken mittrainieren. Du hast es eh schon erwähnt, es gibt Übungen, wo der Nacken vielleicht auch immer stets beteiligt ist, wo man gar nicht dran denkt. Ich denke immer so auch an Sit-Ups. Es sind immer Leute, die viele Sit-Ups machen, haben meistens auch ziemliche starke Kabeln da im Halsbereich, sagen wir es mal so.
Ferner, ja.
Genau, ja. Das heißt, der ist natürlich auch immer bei so einer auf Spannung, die halten da isometrisch den Kopf damit. Das heißt, diese Dinge werden dann auch natürlich oft trainiert, ja. Aber sowas sieht man schon selten, dass jemand wirklich auch bewusst seine Halswirbelsäule oder die Region der Halswirbelsäule trainiert.
Ja, also zuerst einmal, die Halswirbelsäule sehe ich persönlich als eine Extremität. Genauso eine Extremität wie die Beine und die Arme. Und warum es da vermehrt, ich meine, wir als Sportphysios wissen, überall kann es irgendwo eine Überbelastung oder eine Verletzung geben. Also da will ich jetzt die Halswirbelsäule nicht explizit als eine besonders anfällige Struktur nehmen. Aber was bei der HWS natürlich viel mitspielt, ist die BWS. Und wenn wir uns anatomisch jetzt anschauen, natürlich, wir wissen, der Cut ist ab dem Zeitpunkt, wo die Rippen beginnen. Aber funktionell gehört die obere Brustwirbelsäule schon auch noch zur HWS dazu und die auch mit rotieren muss. Und da kommt es eher zur Problematik. Die BWS-Mobilität ist bei den meisten zu gering, wodurch es dann, und die BWS ist halt schon mal ein kompaktes Ding und kompakt ist in dem Fall nur die positive Formulierung für unbeweglich. Und dadurch kommt es an den Übergängen halt gerne mal zu den Überbelastungen. Und bei den traumatischen Geschichten ist es, und das kann man aber wahrscheinlich auch auf jeden Knochen, auf jedes Gelenk ummünzen, wenn wie im Football die D-Liner gegen die O-Liner pressen, dann kommen Kräfte zustande, die manche Knochen dann leider oder manche Strukturen leider nicht so stabilisieren können. Und natürlich, je kräftiger man ist, desto belastbarer ist man natürlich auch. Also macht es da sicherlich auch Sinn, da die Muskulatur zu trainieren, wie zum Beispiel im Motorsport ist das Gang und Gäbe. Die trainieren wirklich die Nackenmuskulatur. Und nicht umsonst haben die dann so einen Stirnnacken. Ja. Und das kommt nicht nur vom Autofahren und von den Fliehkräften, sondern das machen die aktiv. Aber ja, das ist sicherlich auch etwas, was man ein bisschen steigern könnte, auch bei Sportlern, die hohe Belastungen auf der HWS haben.
Ich sage immer, solche Übungen sind halt so wahnsinnig unsexy, ja, weil man da steht vielleicht mit irgendwelchen Bändern oder was auch immer. Es ist halt jetzt ein Squat oder ein Deadlift, ist halt einfach so, ja, da geht einfach was weiter, das sieht man und das sind halt immer so Dinge, das machen die Leute dann vielleicht auch nicht so gerne, ja, weil sie sich im Fitnessstudio dann vielleicht auch ein bisschen blöd vorkommen. Das ist natürlich auch immer viel Aufklärung, glaube ich, aus unserer Seite, dass man denen das auch beibringt, hey, das macht halt schon Sinn, wenn du das auch machst, aber natürlich muss das jetzt nicht so intensiv vielleicht auch sein wie beim Deadlift oder so. Ja. Du hast es eh schön gesagt, ja, ich meine, du kannst im Sport Prävention machen, aber der Sport ist so multifaktorell, da wirken so viele unterschiedliche externe Faktoren noch auf dich. Ja. Da kannst du, die Prävention, Training ist ein Teil, aber wenn der Platz, wenn der Gegner oder die Gegenspielerin einfach dann auf dich drauf fällt, dann kannst du einen Muskel wie der Ronaldo haben, ja, aber wenn die dir das Knie durchstreckt oder wenn der dir die Halswirbelsäule dann einfach in so eine Rotation drückt, ja, dann kannst du ja eh das perfekte Muskelsystem haben, aber deshalb, das kann man dann oft nicht verhindern, dass es da zu Verletzungen kommt. Ja. Wenn wir bei den Verletzungen sind, wir haben, oder was ich den Leuten noch immer gerne mitgebe, ist, dass man, wir als Sportphysios ja dann oft so mal der First Responder auch sind, dass wir am Platz sozusagen die Ersten sind, die dem Spieler, die Spielerin dann einfach auch haben und anschauen müssen. Ja. Das ist ja einfach auch, man ist nicht immer in einem Setting, wo der Arzt auch dabei ist oder eine Ärztin. Ja. Das heißt einfach, hier ist es auch gut, glaube ich, ein paar Tools zu haben. Wenn wir das jetzt wirklich von Anfang an aufbauen, so eine HWS-Verletzung, ich weiß, jetzt gibt es natürlich, von ganz, wenn wir jetzt eher am Platz das Ganze mal kurz beleuchten, ja. Wie würdest du jetzt oder in deiner Erfahrung und in deiner Vergangenheit, wenn eine HWS-Verletzung, wenn du glaubst, dass da eine HWS-Verletzung ist, wir haben auch im Vorfeld gesprochen, da ist immer auch Gehirnerschütterung eine Beteiligung dabei, wie würdest du jetzt so einem jungen Physio quasi sagen, das sind so Schritte, die du auf jeden Fall einmal machen könntest?
Zuerst würde ich den Sportler, die Sportlerin jedenfalls mal fragen, hey, hast du ein Knacksen gespürt? Also ich meine, zuerst vielleicht noch eins davor, hat man den Punch gesehen oder hat man ihn nicht gesehen und kann man dementsprechend jetzt rückschließen, wow, da muss jetzt was passiert sein oder hey, na, hat blöd ausgeschaut, aber da wird jetzt nichts sein. Das ist mal das Erste. Also wenn zwei Schädel gegeneinander pressen und der bleibt liegen, dann ist mal die erste Frage, hey, hast was knacksen gehört, hast was gespürt, wie geht's dir insgesamt dann, bist du benommen, kannst du, dann macht man den Test auch mit dem Finger und den Augen, kann er dem Finger folgen, weiß er, wie, was für ein Tag ist, wo er ist, wie der Unfallhergang war, um jetzt auch eine Concussion in erster Instanz einmal auszuschließen. Und dann, wenn er nicht bewegen kann, nicht bewegen will und dann noch weitere Faktoren zusammenkommen, dann ist das Erste eine Halskrause. Dann muss das abgeklärt werden, klarerweise.
Genau, also ich sage auch immer, mich hat das, ein Stiff Neck in der Fachsprache, das ist dieser gelb-blaue, diese Halskrause. Mhm. Ich finde, das sollte dann jeder Physio einfach auch bei sich dabei haben, ja, weil es kann immer was passieren. Man braucht ihn in der Regel fast eh nicht, aber das ist definitiv ein Tool, was auch in so eine, wenn man diesen Koffer mit hat am Platz, auch, dass man da auch einfach auch an diese Sachen denkt und jetzt nicht nur an Tapes, Verbände, irgendwelche, was weiß ich, Scheren, Wundscheren und so weiter, sondern dass man da halt einfach auch wirklich sagt, okay, ich habe auch was für die Halswirbelsäule dabei, weil das sieht man oft am wenigsten, dass so ein Stiffneck auch dabei ist. Aber ist definitiv ein richtig wichtiges Teil, wenn man einfach in der Kurzdiagnose einmal einfach sagt, okay, da kann was sein mit der Halswirbelsäule, das Teil kommt drauf und dann ist die zumindest einmal stabil und dann geht die weitere Versorgung dann ins Ärzteteam, ja, über
speziell,
sozusagen.
Speziell in den Sportarten, wo es halt auch vermehrt dazu kommt. Eben, wie du vorher einleitend schon gesagt hast, natürlich im Eishockey oder im Football, im Rugby gehört das auf jeden Fall in den Medizinkoffer hinein. Also im Fußball passiert das schon, also hätte ich es jetzt nicht so erlebt, dass wirklich so eine massive Verletzung entsteht, dass die wirklich Schädel an Schädel zusammen prallen, dass es da zu einer so massiven Verletzung kommt. Aber ja, im Football gehört es auf jeden Fall dazu.
Ja, also im Fußball ist es definitiv jetzt vielleicht nicht so, dass häufigste.
Ja, also da kann es mal sein, dass man eine Schulter schnupft oder einen Ellbogen.
Ja, genau, oder Kopf an Kopf beim Kopfballduell.
Ja, genau. Aber da ist ja, da kommt es nicht zu diesen Kräften, wie es im Football, wenn die D-Line gegen die O-Line prallt. Da übrigens ein kleiner Fun-Fact, also Fun, lustig ist es nicht, aber so die Statistik zeigt zum Beispiel, also es ist insgesamt relativ schlecht beforscht, das ganze Thema, aber dort, wo es beforscht ist, ist es natürlich dort, wo es direkte Inzidenzen gibt, also wo direkt aufgrund also eine traumatische Geschichte passiert, eben im Football zum Beispiel, und da ist in Amerika natürlich relativ viel an Forschung auch betrieben worden, und da kennt man, dass die D-Liner viel häufiger eine HWS-Verletzung haben als die O-Liner zum Beispiel. Mhm. Warum? Weil die D-Liner meistens kleiner sind, weil sie eher bei den O-Linern irgendwo durchpressen müssen, durchschlupfen müssen, um den Quarterback zu stören. Ja. Und da ist das Größenverhältnis natürlich ein relevantes. Und der Kopf ist halt niedriger als der vom O-Liner. Und ja, da passiert dann häufiger was.
Ein spannender Side-Fact, ja, das Körpergröße ist anscheinend doch. Okay, das heißt, genau, also wie gesagt, für die Akutversorgung haben wir schon gesagt, man sollte seine, vielleicht so ein Concussion-Protokoll für sich dabei haben, wo man einfach sagt, da hat man die wichtigsten Checks, weil es liegt, glaube ich, in unserer Verantwortung, wenn man wirklich das Gefühl hat, der oder diejenige hat eine Gehirnerschütterung, dass man auch wirklich sagt, okay, stopp aus, ja. Das muss dann auch so kommuniziert werden, dass der nicht weiterspielt. Ja. Und dafür gibt es Gott sei Dank auch so Protokolle, da kann man sich im Internet welche raussuchen, da gibt es, glaube ich, es gibt von der FIFA gibt es eins, wahrscheinlich gibt es von der NFL auch ein eigenes, ja. Weiß nicht, wie es in Österreich ist, ja, in der EFL, ob da auch irgendwas ist. Aber grundsätzlich das definitiv so als Take-Home-Message, dass man da sowas dabei hat, wenn man vielleicht auch die Sportarten hat, wo das vermehrt vorkommt und dann eben auch noch so einen Stiffneck, eine Halskrause, dass da das einfach auch sozusagen ist.
Ja, genau. Und genau, also das Concussion-Protokoll, das würde ich jedenfalls immer mit dabei haben, egal in welchem Sport, weil da die Concussion ist schon wahrscheinlicher als jetzt eine massive Halswirbelsäulenverletzung, nämlich auch im Football oder im Basketball, also Fußball habe ich jetzt gemeint, oder im Basketball, also in den Sportarten, wo es jetzt weniger zu den großen schwerwiegenden Halswirbelsäulenverletzungen kommt, aber eine Concussion kann schon mal gern und schnell passieren und das muss gescheit befundet werden und da muss auch eine Führung her, weil der Spieler will weiterspielen und der Trainer hat oder die Trainerin hat meistens nicht die Erfahrung und ein Concussion-Protokoll zeigt sehr schön über die Punkte, die dann ausgewertet werden, hey, ist der jetzt spielfähig oder ist er nicht spielfähig und dann muss er rausgenommen werden.
Genau, also das ist definitiv so auch etwas, was halt bei uns liegt und ich finde, das sollte man auch ernst nehmen und da einfach auch dementsprechend seine Tools parat haben, auch wenn es vielleicht nicht oft vorkommt, wenn man in einer anderen Sportart ist. Wenn man in einer Sportart ist, wo es häufiger ist, hat man es vielleicht auch öfter und ist dadurch auch erfahrener. Aber wie gesagt, da auf jeden Fall von dem her. Jetzt haben wir das am Platz quasi. Jetzt ist es aber auch oft so, dass man in der Praxis dann auch die Leute hat, die sozusagen mit HWS-Problematiken kommen. Ich persönlich muss sagen, ich habe jetzt weniger die irgendwelche Brüche an der Halswirbelsäule haben. Also wo ich jetzt wirklich sage, okay, der hat wirklich jetzt so einen massiven Prall von außen gehabt, ja, dass da jetzt irgendwie eine Fraktur an irgendeinem Wirbelsegment ist. Ja. Bei mir sind es halt so die typischen klassischen Überlastungen, ja, von, weiß ich nicht, Radfahren, wie wir gesagt haben, Kraftsport und so weiter, dass da irgendwas dann einfach Schmerzen im Bereich der Halswirbelsäule macht. Vielleicht sogar Ausstrahlungen in den Arm und so weiter. Jetzt kommt der Patient zu dir, der sagt, er hat HWS-Schmerzen schon seit längerem. Muskulatur rundherum ist völlig, völlig zu quasi. Ja. Er spürt es auch immer so ein bisschen ausstrahlend runter in den Arm und so weiter. Ist aber voller Sportler, ja, macht halt ein Ding. Wie startest du grundsätzlich so jetzt eine Befundung, eine Anamnese mit jemandem, der Problematiken an der Halswirbelsäule angibt und zu dir kommt sozusagen?
Ich liebe hier die eh schon 1992 definierte globale Herangehensweise an solche Problematiken von Panjabi, der gesagt hat, Stabilität ist das Zusammenspiel aus Beweglichkeit, Kraft und Koordination. Und das Erste, was ich mir gerne anschaue, ist die Beweglichkeit, weil das meistens die Hauptproblematik ist. Also die Leute haben Schmerzen, weil sie ein eingeschränktes Bewegungsausmaß haben und dementsprechend schneller an ihre Grenzen kommen. Und diese Grenzen auszuweiten, hilft ihnen schon einmal in erster Instanz sehr im Alltag besser performen zu können. Dann ist die Frage der Kraft an sich, da primär die tiefen Nackenflexoren, die ich dann teste. Das erste Indiz dafür kriege ich aber auch schon, indem ich die Beweglichkeit mir angeschaut habe. Das sind zum Beispiel die, wenn wir uns die Extension anschauen, die dann sagen, also weiter will ich jetzt nicht gehen, das fühlt sich nicht sicher an. Oder die dann weitergehen und beim Zurückgehen erkennt man einen Ausweichmechanismus, indem sie zum Beispiel die Schultern hochziehen und den Schädel wieder auf Grad schieben oder über die BWS ein bisschen in die Flexion kommen, um sich zu unterstützen. Und dann würde ich auch noch einen Test in die Richtung machen, ob die tiefen Nackenflexoren stark genug sind. Und das dritte ist die Koordination, und da arbeite ich gerne mit dem Laser. Wenn es da Auffälligkeiten gibt, und lasse Linien abfahren, lasse Achterschleifen fahren, aber sehr punktuell, also das heißt, ich habe etwas vorgefertigt, wo sie eine Linie entlang fahren müssen, und da beurteile ich dann, wie gut sie diese Linie halten oder ob es in einem der Quadranten eine Auffälligkeit gibt.
Das heißt, du hast da schon so deine klassische Herangehensweise an das Ganze sozusagen. Du bist jetzt auch nicht so, du schaust dir schon alles auch immer an.
Ich screene alles. Und dann schaue ich es mir im Detail an.
Okay, ja. Perfekt. Ja. Weil oft ist es so, man sieht, weiß ich nicht, dass der kommt zu dir, sagt, der hat Verspannung da, und weißt du, so der Klassiker, was ich immer sage, ist so, ja, massieren hilft super, dann legt er sich hin. Oder viele glauben, dass dann halt so diese Massage dann im Nackenbereich dann halt quasi wirklich so das, ich sage jetzt mal, das ist, was die Lösung bringt. Ja. Ich glaube, da gerade bei der Halswirbelsäule gehört halt mehr dazu, weil man kann dann einfach auch vieles irgendwie auch übersehen, wenn man das eben nicht macht, meiner Meinung nach. Ja. Also wenn man vielleicht wirklich gleich an die Triggerpunkte geht, weil man merkt, ja, okay, der hat einen Hartspann, ja, aber irgendwie, okay, passt, kann ich reindrücken, und wahrscheinlich durch den mechanischen Druck, durch die Durchblutungsförderung und so weiter, wird der sicher sagen danach, ja, es geht mir jetzt besser, das ist voll angenehm, ja. Aber das haltet dann halt einfach wahrscheinlich nur 2, 3, 4 Tage an, ja, und dann kommt das Problem wieder. Natürlich kannst du jetzt sagen, passt, dann mache ich das jetzt immer so alle 3, 4 Tage, ja, und mein Terminplan ist voll. Ja. Oder ich schaue mir das wirklich einmal im Detail genau an, und dafür, glaube ich, ist es einfach, so wie du dir jemanden mit Knieproblematiken meiner Meinung nach auch immer auf ein Laufband auch stellen solltest, um zu sehen, okay, wie läuft der kurz, in einer kurzen Analyse, finde ich, dann ist gerade bei der HWS, dass man sich das einfach, dass man hingreift, was machen die Segmente, wie schaut das mit der Koordination aus, du hast den Laser angesprochen und so weiter. Und ich glaube, das ist etwas, was halt auch immer wieder wichtig ist, dass man, auch wenn vielleicht dann nichts rauskommt und der vielleicht wirklich nur einen muskulären Hartspann hat, weil er einfach irgendwas am Wochenende übertrieben hat und Shoulder Press gemacht hat und einfach da zu viel gehabt hat und deshalb wirklich der Muskel an Hartspann hat, einfach aufgrund einer Überbelastung, die wirklich kurz da war. Das ist aber ja meistens eh wieder weg, ja, nach ein paar Tagen. Ja, genau, die kommen ja dann selten. Ja. Aber das ist, glaube ich, trotzdem noch, wenn das einer wirklich länger hat und wenn das oft so mit so Knacksen viel verbunden ist, ja, wo man einfach immer merkt, okay, da macht das zu, und dann klickt das auch oft so, das sind ja Leute, was da auch oft angeben, also gerade bei den Triathleten, Rennradfahrern hört man das oft so, wenn die dann eben so da sind, dass sie dann irgendwie sagen, ja, mir gibt es dann immer so einen lauten Knackser da drinnen, der wirklich urhell ist, ja, und dann sticht das und dann tut das richtig weh, ja, und da, glaube ich, macht das auf jeden Fall richtig viel Sinn, sich auch dafür für die genaue Diagnostik der HWS eigentlich auch wirklich etwas zurechtzulegen, dass man auch wirklich verfolgt, und dann kann man ja eh seine Erfahrungen noch einbauen. Hast du dann noch irgendwelche spezifischen Tests, die du dann noch genauer implizierst in deiner Befundung, oder schaust du da dann
Also zuerst noch, bevor ich das beantworte, die, was ich ganz wichtig finde, ist, weil du es gerade angesprochen hast mit Shoulder Press zum Beispiel oder eben, dass es irgendwie eine Häufung gibt. Die meisten Patienten erzählen ja, hey, immer wenn ich das mache, dann habe ich danach mehr Probleme. Dass man sich das anschaut, dass man sich die Position anschaut, dass man sich einen Radlfahrer, der hat sicher ein Foto von sich, während er am Radl sitzt. Soll man sich mal anschauen, wie sitzt der denn drauf? Wie schaut es aus mit der BWS und der weiterlaufenden Extension in der HWS? Und passt das zusammen zu dem Befund, den ich gemacht habe? Also was ich mir auch immer anschaue bei den HWS-Patienten ist, früher oder später schaue ich es mir an, also manchmal nicht gleich in der ersten Einheit, vor allem wenn die HWS schon an sich auffällig war, aber irgendwann in der zweiten, dritten Einheit schaue ich mir auch die BWS-Beweglichkeit an, die ganz relevant ist. Und wenn sie zu gering ist, dann kommt es eben zur Hyperkompensation in dem Fall. Und genauso kann man sich aber auch die funktionellen Übungen anschauen, die ein Kraftsportler macht, wie schaut es aus beim Deadliften? Ich habe zum Beispiel auch mal eine sehr sportliche Physio gehabt, die immer gesagt hat, na, nach manueller Therapie hat sie Nackenprobleme. Also habe ich hier einen Polster hingelegt und habe ihr gesagt, ja, zeig mir mal, wie machst du die manuelle Therapie? Und dann hat es dann natürlich auch Auffälligkeiten gegeben in dem Fall, die darauf schließen lassen, dass die grundsätzliche Stabilität nicht ausreichend war und sie so kompensiert hat. Oder Läufer, die so ein bisschen mit dem Schädel mitschwingen beim Laufen. Also das, finde ich, ist besonders wichtig. Und ja, wenn es dann weiter auch noch Auffälligkeiten gibt, dann gibt es ja wohl auch Tests, die ich fix mache, speziell wenn mit der HWS-Problematik auch ein Schwindel einhergeht, sie einen Tinnitus haben oder einen Kopfschmerz regelmäßig haben, dann schaue ich mir die obere HWS spezifisch an, und zwar im speziell den Ligamentum Transversum Test und Ligamentum Malaria Test.
Du hast es schon angesprochen, wenn Tinnitus und Schwindel besteht und so weiter, ist das dann für dich so, ich sage jetzt mal irgendwie ein Red Flag, wo du sagst, da möchtest du noch unbedingt eine Abklärung haben. Wenn da jetzt zum Beispiel jetzt noch keine Bildgebung oder so da ist, wäre das für dich dann ein Ansatz, wo du sagst, okay, ich schicke dich jetzt noch woanders hin. Nehmen wir mal an, das ist jetzt, das ist so ein klassischer Fall, da kommt jetzt wer zu dir, Sportler, der dir das angibt, am Platz von den Vikings und so weiter, wo ihr ja das Ansprechteam Nummer 1 seid. Ja. Mhm. Und dann sagt er dir das. Würdest du dann, damit machst du diese Red-Yellow-Flags auch ein bisschen abstecken, ja, wäre das für dich dann so ein Ding, dass du da sofort sagst, okay, Abmarsch zum MRT eventuell noch, dass du da dein Ärztenetzwerk kontaktierst, weil du sagst, okay, da könnte auch irgendeine, sei es jetzt vom Gefäß her, neuronal, was auch immer, Beteiligung sein? Oder kannst du das mit den spezifischen Tests schon ganz gut einschätzen, dass du sagst, brauchen wir jetzt nicht zwingend?
Ja, wenn es bei den spezifischen Tests eine Auffälligkeit gibt und noch nichts explizit getestet wurde, dann ja, auf jeden Fall, also befundet wurde, dann auf jeden Fall. Jetzt in der freien Praxis, wenn der das schon länger hat, dann ist es von Fall zu Fall unterschiedlich. Das ist jetzt schwierig zu definieren, da schwierig eine klare Linie vorzugeben. Also wenn eine Auffälligkeit besteht und der das jetzt schon über 2 Monate hat, dann würde ich natürlich schon noch schauen, ob ich physiotherapeutisch hier einen Einfluss nehmen kann. Also dann weiß ich, also manipulieren würde ich in dem Fall nicht, aber dann weiß ich ja, er hat jetzt schon 2 Monate damit leben können und hat jetzt zwar noch Troubles, aber wenn ich den jetzt 2 Einheiten versuche, die funktionellen Auffälligkeiten zu beheben und es dann damit auch besser wird, dann würde ich ihn nicht abklären lassen, zusätzlich noch. Aber also auf jeden Fall nicht zu dem Zeitpunkt. Vielleicht 4 Einheiten später, wenn wir dann irgendwo hängen, dann schon. Aber genauso umgekehrt, wenn er jetzt 2-mal da war, ich habe 2-mal was gemacht mit bestem Wissen und Gewissen und es wird einfach nicht besser, tendenziell schreibt er mir vielleicht sogar so, dass er eine Verschlechterung spürt, dann ja.
Also immer da, glaube ich, einfach gerade wir Physios haben ja immer so das Ding, oder wir werden oft herangezogen, damit wir so einen Fast Fix auch machen. Mhm. Aber ich glaube, man muss da den Patienten einfach auch sagen, hey, gib mir die Zeit, gib mir 2-3 Einheiten, ja, dass wir einfach, dass ich das rausfiltern kann, was ist es, und dann einfach immer wieder dieses Evaluieren und dann vielleicht nach 2, 3, 4 Einheiten sagen, wenn man sagt, okay, da geht gar nichts weiter, dass man dann wirklich sagt, okay, passt, schauen wir einfach, dass du noch Abklärung machst und so weiter, dass da einfach die nächste Sache ist. Und ich glaube, das ist einfach auch immer super wichtig, dass man da einfach auch miteinander so dem Patienten das dann auch, glaube ich, auch ehrlich sagt, dass man einfach auch vielleicht, weil es mehrere Ansätze gibt, weil es nicht gleich klassisch das oder das ist, ja, sondern vielleicht eine Kombination aus mehreren, und dass man sich da aber dann ranhandelt einfach mit dem Feedback vom Patienten und so weiter, dass man da einfach versucht, das Ganze sozusagen auch zu integrieren.
Ja, und auch wichtig ist, glaube ich, in dem Fall, ja, wir haben die spezifischen Tests für die obere HWS, aber die sind nicht hundertprozentig valide. Also ja, vielleicht fällt uns eine Auffälligkeit auf, und aber vielleicht bedeutet das jetzt auch gar nichts, und da will ich jetzt eigentlich auch nicht dem Patienten eine Angst machen. Mhm. Ich will da jetzt keinen Bias noch erzeugen in die Richtung, sondern deswegen will ich da gerne abwarten auf 2, 3 Einheiten. Wie ist der Test in der nächsten Einheit? Ja, ist er noch immer positiv oder hat sich das eigentlich gelöst, und dementsprechend nein, wird wahrscheinlich doch kein Ligamento malaria Flexibilitätsproblem sein, sondern war halt irgendwas anderes, das jetzt eine Beweglichkeit eingeschränkt hat in die eine Richtung, und deswegen war die andere Richtung ein bisschen mobiler. Also es kommen schon sehr viele Strukturen in der HWS zusammen und sehr viele Spannungen in dem Fall und Hypomobilitätsproblematiken, aus welchem Grund auch immer. Deswegen würde ich jetzt auch nicht zu schnell schießen, weil das natürlich mit unseren Patientinnen und Patienten was macht.
Ich glaube auch immer, es ist, oder was man als Feedback oft von Praktikanten und Praktikantinnen bekommt, ist, dass die auch immer so sagen, so, dass man das auch so schwer spürt. Also auch diese Wirbel, weil die ja schon die Halswirbelsäule ist, jetzt im Vergleich zu einer Lendenwirbelsäule einfach kleiner, filigraner, zärtlicher, je nachdem. Aber es gibt sehr viele Leute, die einfach eine wahnsinnige Nackenmuskulatur haben. Gerade jetzt die Footballer, wenn du die auch da hast, ja, dass du da dann auch wirklich diese Spüren, das verstehe ich, wenn da jemand sagt, okay, er spürt das oft nicht, weil da einfach so ein wahnsinniger Muskelbacken dazwischen liegt, ja, wo es einfach wirklich einfach auch Gespür braucht. Und natürlich, wenn der dann einfach noch einen wahnsinnigen Hartspann auf der Muskulatur hat, ist eh klar, dass es da schwierig wird, dass du da wirklich auch diese einzelnen Tests auch so gut durchführen kannst. Ja. Also da, glaube ich, hat da jeder Herausforderungen damit. Da kann man nicht sagen, natürlich, wenn du nur das machst, vielleicht, ja, aber ich glaube, das ist schon auch immer wieder eine Challenge, dass du da individuell von Nacken, wenn du da vielleicht jemanden hast, der, oder eine Frau, die vielleicht einen zärtlicheren Hals hat, dann spürst du das natürlich wahnsinnig gut, wie der Test, wie ist der Widerstandstest, wie fühlt sich der, kann der Wirbel, wie mobil ist der. Aber wenn dann natürlich der O-Liner oder so vor dir steht, ja, mit so einem Nacken, dann ist das auch schwierig. Das muss man schon auch zugeben. Auch für die Jungen, die oft eben sagen, hey, es ist jetzt, ich spüre da gar nichts sozusagen in die Richtung.
Ja, stimmt, aber das soll nicht bedeuten, dass man Angst hat, hinzugreifen, sondern bitte greift hin. Also so als Appell von mir an junge Physios oder auch erfahrene Physios, die jetzt weniger mit der Halswirbelsäule zu tun haben, trotzdem, hey, bitte greift hin. Die Halswirbelsäule wirkt filigran, aber sie ist schon stabil, ja, prinzipiell. Und wir haben durch die Grundausbildung wird uns schon ein gewisses, und auch die Praktika dann, und wenn man ein paar HWS sieht, dann kriegt man schon noch ein Gefühl in die Richtung, hey, wirkt das jetzt eh normal oder ist da jetzt Feuer am Dach? Und natürlich, Feuer am Dach heißt Feuer am Dach, aber das kriegt man mit. Der ist nicht, vielleicht nicht ansprechbar, okay, das ist ganz klar. Er ist benommen, hat eine Dizziness nach einem Punch, kennt sich nicht mehr aus, hat ein Knacksen gehört oder gespürt und kann seinen Kopf nicht bewegen, will ihn nicht bewegen, fühlt sich unsicher. Ja, das sind ganz klare Hands-off-Kriterien. Mhm. Aber ansonsten greift es hin und spürt es euch rein. Und natürlich, wie es bei allen Dingen ist, je häufiger man was macht, je häufiger man was begriffen hat, desto sicherer fühlt man sich dann auch. Und unter der Bedingung, dass man die Grenzen des Patienten, der Patientin respektiert, kann nichts passieren. Und dementsprechend immer in Interaktion mit dem Patienten bleiben und fragen, hey, wie fühlt sich das an für dich? Wie ist das, wenn ich dort drauf greife? Und wenn die sagen, na, boah, das ist mir jetzt zu unangenehm, okay, klar, dann werden wir uns anpassen. Aber das gehört eigentlich zum normalen Physioleben, egal welches Gelenk wir da jetzt bearbeiten, dazu.
Genau, also das ist du hast das schon schön gesagt, dass im Endeffekt HWS, viele trauen sich nicht hingreifen, weil da ja so viele Strukturen sind, die vielleicht irgendwie gefährlich werden könnten oder mir gefährlich werden könnten, aber wie gesagt, einfach versuchen hinzugreifen, dem Ganzen natürlich einfach, und da kann man schon auch mit einem Druck rangehen, wenn man dann einen Wirbel auch schauen will, ob der wie beweglich der ist. Ja. Also hingreifen, probieren, die Rotationen probieren, ja, und so wie du auch gesagt hast, also ich kommuniziere mit den Leuten dann halt auf der HWS vielleicht noch den Ticken mehr, als wie jetzt beim Knie oder so, sowas, ja, wo ich einfach sage, okay, es fühlt sich gut an, hast du das Gefühl, dass ist irgendwas unangenehm, ist schwindelig und so weiter und so fort. Und ich finde, das macht einfach Sinn, wenn man da einfach immer auch dieses Feedback hat sozusagen vom Patienten, und dann weiß man eh, dass man auf der sicheren Seite ist und dann einfach sich rantasten sozusagen an das Ganze.
Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich freue mich über ein Like und ein Abonnement auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Music und Co. Bei Fragen, Anregungen zur heutigen Folge oder einer der vorangegangenen könnt ihr mir eine E-Mail schreiben an info@sportphysio-fortbildung.at. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal, euer Chris.